Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast. Ich bin Max, Moviepilot-Redakteur, und heute widmen wir uns mal einem ganz speziellen Genre, und zwar Stephen King-Adaptionen, also Filme und Serie, die auf Romanen, Novellen, Kurzgeschichten oder Motiven des Schriftstellers Stephen King basieren. Davon gibt es bereits fast 100 und wir wollen heute auf die wirklich besten Verfilmungen schauen. Als Horrorfan habe ich natürlich etliche Stephen King Verfilmungen gesehen. Viele richtig gute, viele richtig schlechte, aber auch längst noch nicht alle. Deshalb habe ich mir heute zur Unterstützung meinen lieben Kollegen Matthias ins Podcaststudio eingeladen. Hallo.
Hallo Max.
Matthias, wie stehst du denn zu Stephen King? Ist das ein Name, der dich bewusst ins Kino oder in den Stream zieht, oder nimmst du die Adaption eher so beiläufig mit oder wunderst dich, wenn im Vorspann steht Based on a Novel by Stephen King, oder?
Ich muss jetzt aufpassen, was ich hier gleich als erstes in einem Podcast über Stephen King-Verfilmung sage, um mich nicht direkt zu disqualifizieren, aber ich habe tatsächlich noch nie einen Roman von Stephen King gelesen. Von seinen offenbar 100 Verfilmungen habe ich vermutlich auch nur einen ganz kleinen Bruchteil gesehen.
Mindestens zehn.
Ich nehme mal an, so die üblichen Verdächtigen, die früher immer im Fernsehen gelaufen sind, so die Sachen, die man eben als Filmfan ganz schnell an die Hand gegeben bekommt, wie The Shining, die Verurteilten, hier einmal durch die IMDb Top 250 scrollen. Da findet man ja schon so ein paar King-Sachen. Aber ja, ich weiß nicht, er ist für mich nie so diese Marke geworden, dass ich bewusst sage, ich gehe jetzt für Stephen King rein. Und vielleicht werden wir in dem Podcast auch rausfinden, dass Stephen King ja auch nicht einfach nur so der Horrorregisseur ist. Genau. Das ist, glaube ich, den King, den ich am meisten mag, gar nicht so viel mit Angst und Schrecken zu tun hat, sondern sich eher so auf andere Genre, andere Teilaspekte verteilt seiner Bücher, Romane.
Sehr gut, genau. Und das wollen wir jetzt herausfinden. Ja, allein letztes Jahr erschienen 6 neue Stephen King-Adaptionen. The Monkey, The Life of Chuck, The Long Walk, Running Man, S, Welcome to Derry und Das Institut, falls jemand gesehen hat, die Serie. Und dieses Jahr wartet natürlich eine besondere Verfilmung auch auf uns. Und zwar startet im Oktober Mike Flanagans Serienadaption Carrie bei Amazon. Und das ist ein großes, besonderes Ereignis, denn es ist dieses Jahr genau 50 Jahre her, dass die allererste Stephen King-Verfilmung erschien, die ebenfalls auf Stephen Kings Roman Carrie basierte. Hinter uns liegt also ein halbes Jahrhundert an Stephen King-Verfilmung, und wenn ich mich nicht verzählt habe, dann sind es insgesamt 97 Stephen King-Adaptionen in Form von Spielfilmen, TV-Filmen, Serien, Mehrteilern. Falls ihr da gerne mal eine Übersicht haben wollt, habe ich dazu auch einen Artikel bei Moviepilot. Den verlinke ich euch gerne in den Shownotes. Dann könnt ihr mal stöbern, welche Adaption es insgesamt komplett alles gibt. Jetzt wollen wir aber auf die wirklich besten davon zurückschauen. Und dafür haben wir mal wieder die Schwarmintelligenz der Moviepilot-Community angezapft und ein Ranking der bestbewerteten Filme und Serien zusammengestellt. Und das gehen wir gleich folgendermaßen durch. Zuerst schauen wir einmal kurz auf die bestbewerteten Serien nach Stephen King-Vorlage. Dann widmen wir uns der Top 10 der besten Stephen King-Filmadaptionen nach der Wertung der Moviepilot-Community. Und das Ranking ergänzen wir dann um ein persönliche Tipps von uns, weil wir vielleicht kritisch diesem Ranking gegenüberstehen. Das wollen wir gleich erörtern. Und am Ende, wenn noch Zeit bleibt, machen wir noch einen kurzen Ausblick auf kommende Stephen King-Verfilmungen.
Genau. Dieser Podcast geht 8 Stunden und 45 Minuten.
Dieser Podcast ist genauso lang wie ein guter Stephen King-Roman. Und bevor wir jetzt in das Stephen King-Universe eintauchen, gibt es hier noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor. Unser Sponsoring-Partner ist Magenta TV, deine Plattform für Fernsehen und Streaming. Hier hast du Zugriff auf über 160 HD-Sender und deine Lieblingsstreaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV und Paramount+. Immer kostenlos dabei Magenta TV Plus mit vielen exklusiven Deutschland-Premieren. Zum Beispiel die britische Dramaserie Sherlock and Daughter, die neue US-Anwaltsserie The Rainmaker nach dem Bestseller von John Grisham oder die jeweils erste Staffel von Outlander-Prequel, Blood of My Blood und von The Hunting Wives, dem Serienhit aus den USA. Erste Folgen dieser und anderer Top-Serien kannst du sogar kostenlos und ohne Login auf magenta.tv oder in der Magenta-TV-App auf deinem Handy oder Smart-TV schauen. Du willst das ultimative Streaming-Erlebnis? Dann empfehlen wir dir die Top-Pakete. Entweder den Magenta-TV Smart Stream mit Werbung oder den Magenta-TV Megastream ohne Werbung. Alles völlig unabhängig von deinem Internetanbieter. Wie du zu Magenta-TV und Magenta-TV Plus kommst und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfährst du über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. So, beginnen wir erstmal mit einem Blick auf die drei bestbewerteten Serienadaptionen von Stephen King-Werken. Warum nur drei? Das liegt einerseits daran, dass es nur wenige richtig gut bewertete, dass wir nur wenig gut bewertete zusammenbekommen haben und halt auch viele nicht streambar sind aktuell. Deswegen haben wir jetzt einfach nur mal drei genommen und konzentrieren uns nachher mehr auf die Filme. So, aber was sind denn die drei besten Stephen King Serien? Auf Platz 3, ich gehe sie einmal kurz durch, auf Platz 3 ist The Outsider mit einer Wertung von 7,2. Das ist eine Adaption des Romans Der Outsider aus dem Jahr 2018 und es ist ein Crime-Thriller mit Horrorelementen aus dem Jahr 2020. Bei HBO lief die Serie direkt vor dem ersten Lockdown und unter anderem spielen damit Jason Bateman, Ben Mendelsohn und Cynthia Erivo. Worum geht es? Im Zentrum steht eine Mordermittlung in Georgia, die immer seltsamere Erkenntnisse zum Vorschein bringt. Denn als ein Junge ermordet wird oder ermordet aufgefunden wird, fällt der Verdacht schnell auf dessen Little League Coach Terry, der zeitgleich am Tatort gesehen wurde, aber auch außerhalb der Stadt war. Wie kann das sein? Was könnte da vorgefallen sein? Spoilern will ich natürlich nicht. Aber so wer so schaurige, düstere Crime-Serien mit einer Prise Horror mag, ist, glaube ich, da völlig richtig. Du hast sie auch gesehen?
Ja, zumindest die ersten Episoden. Als Ben Mendelsohn-Fan bin ich da reingegangen, ja. und habe sehr viel bekommen, was mich in meinen Albträumen heute noch verfolgt. Aber die war mir ein bisschen zu bleak.
Oh, ja, die ist schon hart. Ja.
Also selbst für HBO-Verhältnisse, wo ja wirklich die abgründigsten Crime-Thriller stattfinden, die auch so visuell gestaltet sind, dass du dich miserabel fühlst, da ist das, was ich von der Outsider gesehen habe, wirklich alles andere als ein Zuckerschlecken.
Insgesamt gibt es 10 Folgen und streamen könnt ihr die Serie aktuell bei HBO Max. So, jetzt kommen wir zu Platz 2 mit einer 7,2 auch. Ist Mr. Mercedes. Das ist eine Adaption der Bill Hodges Trilogie von Stephen King, die zwischen 2014 und 2016 erschien. Das waren drei Bücher, Mr. Mercedes, Finderlohn und Mind Control. Und der Serienschöpfer dieser Serie ist David E. Kelly. Ein Name, der geläufig ist, denn nur wenige Monate vorher startete bei HBO die Serie Big Little Lies. Auch von David E. Kelly. Und Mr. Mercedes ist von einem Sender, von dem wahrscheinlich noch niemand gehört hat. Matthias, hast du schon mal vom Audience Network gehört?
Das ist, glaube ich, der Grund, warum ich das damals nie geguckt habe. Ich weiß noch, damals war ich noch bei Moonplot sehr viel für Serien zuständig und dann kam plötzlich irgendwoher dieses Mr. Mercedes, auch ziemlich prominent besetzt hier mit Brendan Gleeson, da war meine Aufmerksamkeit schon auf das Projekt gelenkt. Aber Audience Network, das konnte ich nie so richtig ernst nehmen. Und das hat mich verblüfft, dass dann David E. Kelly, der ja wirklich so ein Schwergewicht ist, ausgerechnet da eine neue Serie positioniert hat, die dann aber für King-Verhältnis auch recht lang gelaufen ist mit drei Staffeln.
Genau, drei Staffeln, ja. Drei Bücher, weil ist die ganze Sache adaptiert worden. Genau, vom Genre her ist das eher so Psycho-Thriller und es geht um so ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen einem ehemaligen Detective Bill Hodges, das ist der von Brendan Gleeson gespielte Charakter, und einem psychopathischen Killer namens Brady Hartsfield, der von Harry Treadaway gespielt wurde. Und interessant übrigens, ein Fun Fact, es gibt sogar eine Verbindung zu The Outsider zwischen den beiden Serien. Denn in beiden Serien tritt die Figur Holly Gibney auf. Das ist eine Figur, die in mehreren Stephen King-Werken auftritt. Hier allerdings auch von komplett unterschiedlichen Schauspielerinnen verkörpert. Das ist die Cynthia Erivo-Figur aus The Outsider. Genau, aber also in den Serien ist das nicht verbunden, aber in den Büchern ist das Ganze connected. Genau, streamen könnt ihr die Serie übrigens, wenn ihr nicht das Audience Network kennt, trotzdem bei Netflix. Das kennt ihr vielleicht. So, und dann kommen wir zu Platz 1. Trommelwirbel. Welche Serie ist auf Platz 1? Es ist 11/22/63 Der Anschlag mit einer 7,5 Wertung. Und die Vorlage ist Stephen Kings Der Anschlag aus dem Jahr 2012. Und die Serie ist aus dem Jahr 2016 eine Hulu-Serie, ein Zeitreise-Thriller, eine Miniserie mit James Franco in der Hauptrolle. Und wie der Titel es schon verrät, geht es um das historische Datum, den 22. November 1963. Also jener Tag, an dem John F. Kennedy, Präsident der USA, ermordet wird. Und genau das versucht Jake Epping, ein Englischlehrer aus der Gegenwart, zu verhindern, als dieser von seinem sterbenden Kumpel erfährt, dass dieser ein Zeitportal in seinem Schrank hat und vergeblich versuchte, die Vergangenheit zu verändern. Und dieses Portal führt aber immer zurück in den Oktober 1960. Also bleiben Jake 3 Jahre, um den Mörder-JFKs zu finden und vielleicht aufzuhalten.
Oliver Stone liebt diesen Film. Diese Serie.
Ist das dann ein Double-Feature?
Ich weiß nicht, wer näher an der Wahrheit ist.
Genau, insgesamt waren das 8 Folgen. Ich fand sie damals richtig spannend. Es ist aber schon ewig her, dass ich die gesehen habe.
Also ich 10 Jahre ist es her. Damals. Ja. Ich glaube damals hauptsächlich wegen Sarah Gaydon, die hatte damals so einen Moment, die hatte doch hier diesen Indignation, Empörung hieß der bei uns in Deutschland und dann noch diese Alias Grace Serie, die dann glaube ich bei Netflix gelandet ist und ich glaube so ziemlich dazwischen kam dann auch der Anschlag mit ihr, also frage ich mich gerade, was macht sie eigentlich heutzutage, was James Franco macht, darüber schweigen wir lieber.
Genau, deswegen ist die Serie auch schon 10 Jahre alt. Wenn ihr sie noch sehen wollt, im Abo zu streamen ist sie leider nicht aktuell. Ist jetzt ein bisschen blöd, aber es gibt sie als digitale Kaufversion bei Apple TV oder Amazon aktuell auch. So, das waren die Serien. Jetzt widmen wir uns aber dem Herzstück dieser Folge, den 10 besten Stephen King Filmen. Und da starte ich jetzt mal mit Platz 10. Passend zu der 50 Jahre Rückschau an Stephen King Verfilmung ist auf Platz 10 nämlich Carrie, des Satans jüngste Tochter aus dem Jahr 1976. Ja.
Ja, muss er sein.
Mit den 50 Jahren, ja. Habe ich gut gerechnet. Mhm. Mit einer Bewertung von 6,97. Also ein bisschen unter 7 Punkten mit über 4000 Bewertungen. Und das ist die allererste Stephen King-Verfilmung, die auch auf Stephen Kings Debütroman basiert. Und natürlich auch einer der bekanntesten Filme von Suspense-Meister Brian De Palma. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es einer seiner besten ist. Da gibt es noch, ist glaube ich nicht in meiner Top 3 der De Palma-Filme.
Nee. Also, beziehungsweise das Geständnis, ich habe ihn tatsächlich noch nicht gesehen. Ah. Aber es liegt auch daran, dass das, weiß nicht mehr, mit De Palma assoziiere ich irgendwie was anderes, einen anderen Vibe von Film, den ich da suche. Und leider hat mir Carrie dieses Remake sehr verdorben mit, wer war das? Chloe Grace Moretz in der Hauptrolle und Julianne Moore. Eigentlich zwei interessante Schauspielerinnen, aber den habe ich damals im Kino gesehen, meine allererste Begegnung mit dem Stoff. Und der war wirklich nicht gut. Und deswegen habe ich bisher den De Palma so halb gemieden. Müsste ich aber vielleicht wirklich mal schließen, diese Lücke, weil eigentlich, es kann nicht sein, dass so ein großer De Palma-Film noch existiert, den ich einfach nicht gesehen habe.
Und jetzt 50 Jahre alt
ist. Ja, eigentlich ist das perfekte Jahr, um Carrie zu schauen. Und das Schlimme ist, ich kenne ja so diese ganzen ikonischen Szenen irgendwie am Ende auf dem Ball mit dem Blut und all das, das hat sie ja schon so in der Filmgeschichte verankert. Finde ich auch interessant, dass gleich die erste Stephen King-Verfilmung dann so geglückt und so prägend wurde, dass man 50 Jahre später immer noch drüber redet und wir nicht irgendwie erst so 5, 6 Stephen King-Verfilmungen bekommen haben, bis dann die erste mal irgendwie popkulturell gegriffen hat, sondern gleich der erste so ein Volltreffer war.
Vielleicht nochmal ganz kurz, falls ihr wie Matthias Carrie nicht gesehen habt und das Remake vielleicht auch nicht. Also im Zentrum der Geschichte steht die schüchterne Teenagerin Carrie White, die eine bemitleidenswerte Existenz führt. In der Schule wird sie hart gemobbt. Sie hat eine religiös fanatische Mutter, die völlig durchdreht, als Carrie ihre erste Periode bekommt. Und dann beginnt Carrie telekinetische Kräfte zu entwickeln und all ihre aufgestaute Wut und das ertragene Leid entlädt sich dann irgendwann auf tragische Weise. Bei einem Schulball.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau. Ich bin immer überrascht, was für einen kulturellen oder popkulturellen Fußabdruck dieser Film hinterlassen hat. Weil insgesamt wurde der Roman schon 3-mal verfilmt. Und jetzt kommt dieses Jahr dann die 4. Adaption. Es gab 1999 zusätzlich noch einen Film-Sequel, Carrie 2.
Ah, okay.
Und es gibt sogar ein Musical, das sogar in der Serie Riverdale damals für eine Musical-Folge Pate stand.
Ich Hast oute du das mich, Musical gesehen?
Ich bin großer Fan des Musicals.
Okay.
Ja. aber hier geht es natürlich nicht ums Musical Carrie, sondern leider um The Palmas Carrie. Genau, ich finde es tatsächlich ein bisschen schwierig, den Film so aus heutiger Sicht zu bewerten, weil der Film jetzt, ich würde sagen, nicht in allen Aspekten besonders gut gealtert ist, aber im Kontext des Films, eines Films aus den 70ern, ist es natürlich trotzdem immer noch ein verdammt eindrucksvoller Horrorfilm, der so Themen wie Pubertät und Teenage-Angst sehr atmosphärisch und erschreckend durch so eine Genrelinse betrachtet hat und auch noch natürlich Jahrzehnte später Filme und Serien inspiriert hat. Ich weiß nicht, ob es sowas wie Buffy geben würde, hätte es Carrie nicht gegeben. Das geht ja auch in so eine Richtung. Und generell alle Schulbälle, die in Horror eskalieren, gehen alle auf Carrie zurück. Genau. Aber wenn wir jetzt nochmal zurück zum Stephen King-Kosmos kommen, noch ein Fun Fact, wie diese Story mit dem Gesamtwerk von Stephen King verbunden ist. Im Universum von Stephen King gibt es nämlich immer wieder Kinder und Jugendliche mit telekinetischen oder telepathischen Kräften, die unter anderem als TK und TP einfach bezeichnet werden. Es sind so zwei Kategorien. Und Carrie gehört zu der seltenen Kategorie TK, zu der auch unter anderem das Mädchen Charlie aus Stephen Kings Firestarter gehört. Damals auch verfilmt mit Drew Barrymore war das, glaube ich, als kleines Kind. Sowie die Hauptfigur Luke aus Das Institut, wo dieses Das Institut ist ein Roman, wo auch dieses ganze Thema Kinder mit übernatürlichen Kräften nochmal sehr prominent behandelt wird. Genau. Und wenn ihr Carrie jetzt streamen wollt, dann könnt ihr das Ganze bei Amazon Prime Video machen. So, und jetzt kommen wir zu einem Platz 9, der uns beide überrascht hat, Matthias.
Ja, aber ich glaube, das ist gleich das Schöne, was wir hier über Stephen King erzählen können. Man assoziiert ihn ja meistens mit irgendwelchen Horrorgeschichten, aber die Wahrheit ist, er hat auch wahnsinnig viel so im dramatischen Bereich einfach geschrieben, wo dann Coming-of-Age-Sachen im Vordergrund stehen, fast schon so sentimentale Mystery-Stories. Und ich glaube, da passt unser Platz 9 perfekt rein, beziehungsweise der Community-Platz. Es gibt so im Durchschnitt 7,1, also wenn ihr es genau wissen wollt, 7,0066 ist der Durchschnitt von 10 Punkten. Hearts in Atlantis, das Rätsel eines Sommers ist der deutsche Zusatztitel. Der streamt aktuell leider nirgendwo in der Flat. Ihr könnt ihn aber bei Amazon, Apple und Magenta kaufen beziehungsweise leihen. Und wir tauchen hier ein, glaube ich, in eine von Stephen Kings Lieblingszeiten, so 50er, 60er Jahre ist das Setting. Da finden sich ja doch einige seiner Geschichten wieder. Es geht um den jungen Bobby, der wächst ohne Vater auf, hat eine sehr strenge Mutter, die sich in erster Linie für sich selbst interessiert, also nicht die Vorbildfunktion, von der man hofft, dass sie existieren würde, die man sich als Kind wünscht. Aber dann gibt es da so einen mysteriösen Mann namens Ted, der zieht dann da ein und wird so eine alternative Vaterfigur, findet irgendwie so einen Draht zu dem Jungen und der Junge findet einen Draht zu ihm und stellt dann fest, Max, du hast es ja auch schon gesagt, es gibt immer diese Figuren, die dieses telepathische, telekinetische oder so besitzen. Und Ted ist eben auch eine von diesen Figuren, die offenbar irgendeinen Draht zum Übersinnlichen hat.
Irgendwas, hat er das Shining?
Hat er das Shining? Ja, irgendwas, was die anderen nicht so richtig sehen können, wahrnehmen, wo man auch beim Zuschauen immer selbst zweifelt. Erzählt er jetzt einfach nur eine Story? Ist das Quatsch? Hat er sich das ausgedacht? Ist er vielleicht schon so alt, dass er dement ist oder so? Oder steckt wirklich irgendwas dahinter? Weil die Geschichte, die dann dieser Mann erzählt, die hat schon Hand und Fuß und er wird verfolgt von sogenannten Lowmen. Die sind ihm auf den Fersen, er muss sich da verstecken und der Bobby gerät da immer tiefer hinein in diese Geschichte, die vielleicht erfunden ist oder auch nicht, aber vor allem entsteht dann zwischen den beiden so eine unerwartete Freundschaft zwischen zwei Menschen, die ziemlich lost sind, keine Ahnung, in dieser doch sehr geordneten 60er-Jahre-Welt, die außenrum existiert und ja, das Ganze steigert sich dann immer weiter. Besonders spannend ist hier, der junge Bobbin wird von Anton Yelchin gespielt, den ihr bestimmt aus den Star Trek-Filmen kennt. Da war er damals hier Chekhov. Und das ist tatsächlich seine Debütrolle. Also wenn ihr Anton Yelchin mal ganz, 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 ganz jung sehen wollt am Anfang seiner Karriere und das dann direkt gegenüber von einem Schauspiel-Großmeister, würde ich sagen, wie Anthony Hopkins, der hier den Ted spielt, also so den Gegenpart, das ist wirklich beeindruckend, wenn man hier diesen Oscar-Gewinner auf der anderen Seite stehen hat und dagegen ankommt, wie viele andere Stephen King-Geschichten, ist das dann auch wieder so gerahmt mit, wir blicken eigentlich zurück, die Hauptgeschichte ist schon längst passiert. Mhm. Das heißt, wir lernen dann später auch diesen Bobby als erwachsene Figur kennen. Da wird er von David Morse gespielt. Und das erinnert nicht zufällig an einen anderen Coming-of-Age-Film, der so aus dem Stephen King-Kosmos kommt, nämlich Stand By Me, wo wir so einen ähnlichen erzählerischen Device haben, dass die Geschichte einer Jugend, einer Kindheit nochmal aufgerollt wird und wir eine erwachsene Figur haben, die nach langer, langer Zeit darauf zurückblickt und feststellt, dass das irgendwie so eine sonderbare, prägende Zeit für sie war und dass es eben nicht, wie man jetzt bei Stephen King erwarten könnte, um das Grauen geht. Ich meine, da schlummern auch viele unausgesprochene Dinge unter der Oberfläche, aber es geht vor allem auch irgendwie dieses emotionale Selbstentdecken, dieses, was sind die Momente, die mich geprägt haben als junger Mensch und wer bin ich jetzt als Erwachsener geworden.
So was Nostalgisches.
Genau. Nostalgie, aber nicht unbedingt nur Nostalgie mit, auch früher war alles besser oder dieses Verklärende, sondern eher dieses, ich blick zurück, um herauszufinden, wer ich bin. Und das steckt ja wirklich in wahnsinnig vielen Stephen King-Geschichten drinne. Ich würde sogar fast mal die Bold-These in den Raum stellen, dass er vielleicht eher Coming-of-Age-Autor als Horror-Autor ist, aber ich befürchte, dazu hat er dann letzten Endes doch noch zu viel Horror geschrieben. Ja, Hearts in Atlantis.
Wir waren beide total überrascht, als wir dieses Ranking zusammengestellt haben.
Ja.
Uns angesehen haben und noch nie von diesem Film gehört haben.
Aber das ist ja, ich glaube, bei den fast 100 Filmen kann man noch einige von ihm entdecken.
Ja, ich bin etwas schockiert. Das ist nämlich die einzige Adaption aus den 2000ern in diesem Ranking.
Oh ja.
Wolltest du mir kurz widersprechen?
Dann doch nicht. Ja, dann habe ich gerechnet. Dann habe ich das Zählen angefangen und mein Leben war nie wieder, wie es vorher war.
Apropos Coming of Age, kommen wir zu Platz 8. Da haben wir nämlich S. Das ist auch eine Horror-Coming-of-Age-Geschichte. Mit einer 7,1 und fast 6000 Bewertungen. Hier ist natürlich nicht der TV-Zweiteiler von 1990 gemeint, sondern der erste Film der zweiteiligen Adaption von Stephen Kings Mammutwerk S, die von Andy Muschietti 2017 und 2019 umgesetzt wurde. Und es ist die einzige Adaption der 2010er Jahre in diesem Ranking. Jedes Jahrzehnt ist nur einmal vertreten, glaube ich. Nee, die 90er, naja,
die 90er sind
sehr prominent.
Kleiner Spoiler schon mal.
Die meisten werden natürlich längst wissen, worum es geht. Also es spielt in der Kleinstadt Derry in Maine, wo im Jahr 1988 der kleine Georgie Denbrough spurlos verschwindet. Wir wissen aber, er wurde von einem alle 27 Jahre erwachenden Monster, einer Entität namens S, getötet, die in Gestalt des Clowns Pennywise gerne auftritt und Kinder mit ihren Ängsten konfrontiert und snackt.
Snackt.
Kann man so sagen, sie verspeist gerne Kinder. Und dann folgen wir natürlich Georgies Bruder Bill und seinen Freunden, dem Losers Club, die von Pennywise tyrannisiert werden und mit ihren schlimmsten Ängsten konfrontiert werden. Und dieser Film zählt nicht nur zu den besten Stephen King-Adaptionen, er ist auch der erfolgreichste Horrorfilm aller Zeiten mit knapp 720 Millionen Dollar am Boxoffice eingespielt.
Und letzten Endes damit der Film, der diesen aktuellen Stephen King-Hype ausgelöst hat. Also ich weiß gar nicht, ob man noch aktuell sagen kann, aber so S kam und danach wurde ja alles verfilmt, was nicht irgendwie bei drei irgendwie auf dem Baum war.
Ich glaube, es gab so in den 80ern, 90ern so eine Hochphase, wo auch viel mit so TV-Mehrteilern gemacht wurde. Und dann wurde das wieder weniger in den 2000ern und dann nach S ging es jetzt wieder richtig. Ich weiß nicht, ob es vorher schon mal ein Jahr gab, wo es 6 Verfilmungen gab, wie letztes Jahr.
Das ist schon wirklich
Das ist schon sehr geballt gewesen. Das Besondere an dem Film S ist natürlich, er hat nur ein halbes Buch adaptiert, eine halbe Adaption, weil diese Geschichte des Losers Club in dem Roman natürlich so auf zwei Zeitebenen erzählt wurden, die dann komplett strikt getrennt wurden für die Verfilmung. Also die Kindererlebnisse im ersten Film und die Erwachsenenerlebnisse im zweiten Film, der auch nicht mehr ganz so gut ankam. Bei Moviepilot hat er nämlich auch nur eine Wertung von 6,3. Der hat auch, glaube ich, nur noch die Hälfte eingespielt am Boxoffice. Ich mochte tatsächlich den ersten Teil sehr gern, obwohl ich jetzt kein großer Fan von CGI-Horror bin, der da doch auch sehr prominent in diesem Film ist, vor allem in dem zweiten. Aber so diese Atmosphäre und natürlich auch Bill Skarsgårds Pennywise Interpretation fand ich sehr stark und diesen Cast an jungen Außenseitern. Matthias, ich glaube, du warst aber nicht der größte Fan. Ich habe mal gesehen, du hast ihn nur mit einer 5, glaube ich, bewertet.
Oh, wow. Ja, ich meine, jetzt so aus dem Bauch raus hätte ich gesagt, ich mochte den ersten damals auf alle Fälle mehr als den zweiten...
Oh, was hat dann der zweite bekommen?
Ja, ja, das willst du gar nicht wissen, das weiß ich gerade selbst nicht. Auf alle Fälle gibt es beim ersten so eine Szene, an die ich oft nachdenke, wo sie irgendwie in der Garage oder so sitzen und so eine Diaprojektion anschauen und dann kommt quasi aus diesem sehr heimeligen, auch in Erinnerungen schwelgen oder dieses kleine idyllische Vorstadtleben betrachten, tritt dann da der Horror raus, so aus den Bildern irgendwie. Das fand ich, war eine wirklich starke Szene und ich höre den Soundtrack tatsächlich manchmal ganz gerne. Der hat so zwei, drei richtig schöne Themes, aber ja, ich weiß nicht, ich dachte damals, der zweite wird Wahnsinn, weil der ist ja auch nochmal castingmäßig richtig geupgradet worden mit unter anderem Jessica Chastain und James McAvoy in den Hauptrollen.
Bill Hader.
Stimmt, Bill Hader. Ja, das war auch so ein Moment, wo ich auch richtig auf dem Bill Hader Hype Train war. Aber ja, der wirkte letzten Endes sehr, sehr aufgebläht, der zweite. Aber der erste, also ich kann schon nachvollziehen, warum der so eine neue Stephen King Mania irgendwie ausgelöst hat. Weil
spielt die auch voll in diese 80er-Nostalgie rein, wie genau. Stranger Things, so die Kids in den 80ern auf ihren Bikes irgendwie durch so die amerikanische Vorstadt irgendwie, das Kleinstadt fahren.
Also wenn ich irgendwie sagen müsste, ein Film, der perfekt den Puls der Zeit erwischt hat, wo das Timing hätte nicht besser laufen können, dann ist es definitiv einer von diesen Sachen. Und man sieht ja, dass schon kurz die paar Jahre später der Moment verflogen war und der zweite Teil nicht ansatzweise, ich meine, er war immer noch sehr erfolgreich für Verhältnisse eines Horrorfilms, aber halt nicht mehr an diesen wirklich genuinen Moment des ersten Teils anschließen konnte.
Auch was so diese Horrorclowns angeht, das war ja auch so ein, zwei Jahre davor total der Craze, irgendwie, dass überall so Videos von Horrorclowns waren, wo dann auch American Horror Story, die mit den Horrorclowns eine Staffel hatte. Ja, kam zu einem sehr guten Zeitpunkt, glaube ich, der Film. Genau, wenn ihr den streamen wollt, den ersten Teil könnt ihr bei HBO Max und Sky streamen. Kapitel 2, das ist der zweite Teil, findet ihr bei HBO Max. Und wenn ihr noch die Serie Welcome to Derry, das ist eine Prequel-Serie, die dann 1962, also ein Fresszyklus vorher, spielt, wenn ihr die streamen wollt, dann könnt ihr das bei Sky und HBO Max. Und dann habe ich jetzt noch Platz 7. Und zwar ein Film aus dem Jahr 1995. Stephen Kings Dolores heißt er im Original, Dolores Claiborne, mit einer Wertung von 7,2 und fast 1500 Bewertungen. Und das war noch so eine Überraschung, weil die Existenz dieses Films komplett an mir vorbeigegangen ist. Der ist irgendwie in der Zeit verschollen gewesen, dieser Film. Deswegen habe ich den jetzt auch nochmal geschaut, oder das erste Mal geschaut für dieses Ranking und fand ihn tatsächlich sehr gut. Wir beide waren total fassungslos, dass wir diesen Film nicht kannten, wenn man mal guckt, welche Leute da alles beteiligt sind. Also das Drehbuch von Andor-Maestro Tony Gilroy, Musik von Danny Elfman und dann halt auch ein Cast mit Namen wie Kathy Bates, Jennifer Jason Leigh und Christopher Plummer. Und ich dachte, wie konnte ich diesen Film nie gesehen haben? Deswegen habe ich dieses Versäumnis jetzt nachgeholt. Erstmal, was wird überhaupt verfilmt? Vorlage ist der Roman Dolores aus dem Jahr 1992. Also war auch ziemlich dann zeitnah, auch 3 Jahre später die Verfilmung schon im Kino. Und das Ganze spielt auf einer kleinen Insel vor der Küste von Maine. Maine ist ja so der Haupthandlungsort von fast allen Stephen King Geschichten. Dort wird gerät die Haushälterin Dolores Claiborne in Verdacht, die alte Frau, die sie gepflegt hat, getötet zu haben. Und als Dolores' entfremdete Tochter Selina davon hört, kehrt auch diese nach 15 Jahren zurück an ihren Heimatort. Sie selbst glaubt, dass ihre Mutter schuldig ist, denn 18 Jahre zuvor kam auch ihr Vater bei einem verdächtigen Unfalltod ums Leben. Und der damals zuständige Polizist nutzt diesen neuen Verdacht jetzt, um Dolores endlich als Mörderin überführen zu können. Es kann ja nicht sein, dass zwei Leute in Dolores Umfeld sterben und sie damit nichts zu tun hat. Genau, und dabei erfahren wir auch Stück für Stück, hast du ja vorhin auch schon Parts in Atlantis, da tauchen wir wieder so in die Vergangenheit ein, durch Rückblenden mehr so von Dolores Leben, vor allem ihrem Eheleben mit ihrem gewalttätigen Ehemann, ihrer biestigen Arbeitgeberin und auch einigen traumatischen Erinnerungen, die ihre Tochter lange unterdrückt hat. Und ich habe mich tatsächlich beim Schauen ein wenig an die Serie Big Little Lies erinnert gefühlt. Vielleicht wegen des Settings, so Küste, Frauen mit mörderischen Geheimnissen. Hat mich so ein bisschen an Big Little Lies erinnert, auch was so dieses häusliche Gewalt-Thema angeht. Auch wenn der Film natürlich viel älter ist als Big Little Lies. Ich fand ihn aber überraschend stark, so als Mystery-Drama, das immer beklemmender wird. Und Kathy Bates, die spielt natürlich die Dolores, die Hauptrolle, die liefert eine wahnsinnige Performance ab in dem Film. Also ich würde sagen, vielleicht noch mal eine bessere sogar als ihre andere Stephen King-Rolle, die vielleicht noch mal gleich zur Sprache kommt. Also die war ja war schon richtig gut. Also wer Dolores noch nicht kennt, sollte das unbedingt, wie ich, mal nachholen. Übrigens auch noch ein Fun-Fact, der mich beim Schauen des Films total überrascht hat. Es gibt nämlich auch eine Verbindung zu einer anderen Stephen King-Geschichte. Das ist ja bei Stephen King immer. Es gibt immer irgendwelche Easter Eggs und Verbindungen zu anderen Geschichten. Und zwar gibt es eine Verbindung zwischen Dolores und Gerald's Game, beziehungsweise das Spiel. Ich bin ja großer Fan von das Spiel, der Verfilmung von Mike Flanagan. Und dort spielt eine Sonnenfinsternis eine bedeutende Rolle, die auch in Dolores aufgegriffen wird. Hier ist der Höhepunkt des Films auch zur Zeit dieser genau dieser gleichen Sonnenfinsternis. In den Romanvorlagen sind tatsächlich beide Geschichten aber noch konkreter miteinander verbunden, dass dann zwei Frauen in verschiedenen Zeiten während einer Sonnenfinsternis in einen Brunnen schauen und sich einander anschauen.
Ah, okay.
Ja.
Sehr stark.
Wobei, haben sie leider noch nicht vorausgedacht, 1995.
Ja, wie konnten sie nur?
Sie sieht leider in der Verfilmung nichts in dem Brunnen.
Aber hat Mike Flanagan, hat er nicht irgendwie so eine Referenz eingebaut später?
Hat er tatsächlich. In dem Film, ich glaube, die Hauptfigur erzählt, also diese Sonnenfinsternis gibt es ja,
ja, ja
in dem Film. Ich glaube, sie erzählt in einem Satz nur irgendwie, dass sie als Kind dort eine Frau gesehen hat in diesem Brunnen.
Ah, okay, stark.
Eine Frau mit einem roten Kleid hat sie gesehen in dem Brunnen, ja.
Dolores offiziell wieder in den Kanon aufgenommen.
Genau. Wenn ihr den Film streamen wollt, habe ich leider schlechte Nachrichten. Tut mir leid. Aktuell gibt es den leider nirgendwo im Abo zu streamen, nur als digitale Kauf- und Leihversion, zum Beispiel bei Apple TV oder Amazon. Oder ihr kommt zu Max nach Hause.
Das hast du jetzt gesagt.
Dann gucken wir den nochmal zusammen. So, Matthias, du darfst jetzt Platz 6 vorstellen. Was ist auf dem 6. Platz gelandet?
Den könnt ihr auf alle Fälle streamen bei Amazon Prime mit auch einer ziemlich guten Durchschnittswertung von 7,2 von 10 Punkten. The Life of Chuck. Und da sind wir auch schon wieder bei einem Stephen King, der weit weg vom Horror eigentlich ist und komplett hingeht in die Drama-Richtung. Wir haben hier Elemente, die könnte man im Entferntesten auch irgendwie als Fantasy-Sci-Fi kategorisieren. Ich würde es jetzt aber nicht so sehr da reinstecken, sondern eher sagen, das ist ein Film über das Leben, über die universellen Themen, die einen beschäftigen. Ich glaube, er wurde damals, als er Premiere gefeiert hat, ziemlich schnell so gelabelt, als das ist Stephen Kings The Tree of Life, was ich ja entfernt auch irgendwo nachvollziehen kann. Ich glaube, andere Vergleiche, die ich so gelesen habe, war auch Cloud Atlas irgendwie. Das ist dieser Film von Tom Tykwer und den Wachowski-Schwestern, der über ganz, ganz, ganz viele verschiedene Zeitebenen und wirklich Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg erzählt ist. Ich glaube, die Erzählstruktur ist auch das, was Life of Chuck sehr interessant macht. Das ist vermutlich so die wagemutigste Erzählung, die sich hier in den Stephen King-Film wiederbefindet, denn wir erfahren eine Geschichte in drei Kapiteln und zwar nicht von Anfang zum Ende, sondern vom Ende zum Anfang. Das heißt, ihr bekommt gleich sofort den großen Spoiler, dass The Life of Chuck, dass jener Chuck Kranz sterben wird. Das tut mir leid, wenn ich das jetzt gespoilert habe, aber der Film geht damit sehr offensiv packt das gleich in den ersten Minuten auf den
Alle
Tisch.
Alle sterben, die Welt geht unter.
Tatsächlich, da wäre ich noch hingekommen, aber Achtung. Sorry. Das Interessanteste ist erstmal, dass wir eigentlich denken, dieser Chuck ist doch so ein kompletter Normalo, aber dann laufen wir irgendwie mit ihm so durch diese Welt und alle bedanken sich für diese ganz tollen, wundervollen, grandiosen 39 Jahre sind es, glaube ich, die Chuck auf dieser Erde, in diesem Universum verbracht hat. Und dann fragt man sich ja schon, Moment, was hat denn dieser Chuck eigentlich genau geleistet? Und sehen ihn da irgendwie als alten Mann, wie alles zu Ende geht. Und dann eben auch, wie Max schon gesagt hat, geht nicht nur sein Leben zu Ende, sondern im Endeffekt alles auch um ihn herum verschwindet, bricht zusammen und man fühlt sich fast wie in so einem apokalyptischen Film, der auch so ein paar Mystery-Vibes hat, weil könnte das irgendwie auf einen Twist hinauslaufen, wie in einer Black Mirror-Folge oder so, habe ich mir beim Schauen manchmal gedacht. Aber das ist überhaupt nicht das, worauf der Film dann abzielt, sondern er fokussiert sich mehr auf so einer mikroskopischen Ebene auf das, was eben einen Menschen in seinem Leben auszeichnet, die Erfahrung, die er sammelt. Und dann gehen wir halt so Schritt für Schritt zurück in die Mitte seines Lebens. Da wird der gute Chuck von Tom Hiddleston gespielt, der auch schon in tanzender Pose auf dem Poster zu sehen ist vor einem ja Universumshintergrund. Und das ist ehrlich gesagt wirklich eine ganz, ganz, ganz fantastische Sequenz, wenn er da durch so eine in einem richtig warmen, lichtstrahlende Umgebung läuft, die sich total losgelöst vom hektischen Leben anfühlt. Eher so eine kleine Oase mitten in der Großstadt und dort dann zu den Klängen eines Schlagzeugs anfängt zu tanzen einfach. Wirklich eine mehrminütige Tanzsequenz. Ich habe auch schon viele Takes gelesen, dass das absoluter Cringe sein soll, aber ehrlich gesagt...
Nein.
Ich wusste, dass ich da bei dir als großen Musical-Fan offene Türen einrenne. Das ist vielleicht so eine der erstaunlichsten Sequenzen, die man in einem Stephen King Film finden kann, aber es ist auch noch nicht die letzte Station, denn wir gehen auch zurück in die Kindheit und erfahren dann, was da so der Chuck alles erlebt hat. Da wird dann Mark Hamill vor allem interessant. Keine Angst, er spielt nicht den jungen Chuck, sondern er spielt die Opa-Figur dazu auch mal. Mark Hamill ist ja für viele bestimmt mit Luke Skywalker und als Stimme des Jokers belegt. Hier die Möglichkeit, Hamill mal von der anderen Seite kennenzulernen, ihn auch so wirklich als Schauspieler irgendwie wahrzunehmen und nicht nur als jemand, der sehr gut darin ist, sehr ikonische Figuren zu verkörpern, sondern auch so was Zerbrechliches. Er hat so eine Verlorenheit, so eine Einsamkeit, die er in den Film reinträgt und auch diese emotionale Reise, die man damit durchgeht, irgendwie, keine Ahnung, vergoldet, würde ich einfach mal sagen. Ein wirklich sehr, sehr, sehr berührender Film. Ich fand ihn auf eine gewisse Weise befriedigend, aber irgendwo auch unbefriedigend, weil er eben so große Themen und Fragen stellt nach, warum sind wir hier, was bewirken wir hier, was sind die Menschen, mit denen wir umgehen. Da findet er teilweise wirklich schöne poetische Antworten. Manchmal habe ich mir aber auch gedacht, ja okay, keine Ahnung, da heißt ja jetzt auch nichts weiter dazu eingefallen. Aber schon was man gesehen haben muss, was schwer zu beschreiben ist. Wie ging dir das denn? Der ist ja auch noch recht neu, der kam letztes Jahr erst im Kino, oder?
Genau. Ja. Letztes Jahr kam der ins Kino. Ist ja auch von Mike Flanagan.
Stimmt, den können wir auch mal hier ganz kurz vorstellen. Mike Flanagan ist der neue Frank Darabont, meaning...
Er hat, glaube ich, noch mehr als Frank Darabont wahrscheinlich adaptiert.
Ja, inzwischen, ne? Ja, oder? Also Frank Darabont war ja so 2000er, 90er, der Stephen King-Guy in Hollywood mit Die Verurteilten, mit The Green Mile und später dann Der Nebel, den er noch so nachgeschoben hat. Und ich glaube, würde er weiter fleißig Filme drehen, was er nicht mehr tut, wäre sicherlich noch der ein oder andere Stephen King dabei. Und dann kam irgendwann Mike Flanagan ums Eck. Und was hat der jetzt alles schon gemacht? Das Spiel?
Das Spiel, The Life of Chuck.
Life of Chuck.
Dr. Sleeps Erwachen.
Stimmt.
Bestimmt noch irgendwas, was mir jetzt gerade nicht einfällt. Ja. Aber
und jetzt die Carrie Zay auf alle Fälle.
Genau. Ja. Und Mike Flanagan ist ja schon dafür bekannt, dass er so emotionalen Horror sehr gut zusammenbringt, also große Emotionen, Charakterdrama und das Ganze mit Horror zusammenspielen lässt. Und hier haben wir jetzt weniger Horror in Life of Chuck, nur so ein paar kleine Elemente, aber dieses Emotionale, das ist wieder das auch, was mich bei Mike Flanagan Adaptionen immer kriegt. Und hier auch, also ich habe, glaube ich, bei wenigen Stephen King Adaptionen so viele Tränen vergossen, wahrscheinlich bei The Life of Chuck.
Ja,
er hat mich sehr berührt, der Film.
Das ist schon so ein Tearjerker auf alle Fälle.
Was man halt gar nicht erwartet am Anfang. Man denkt, es beginnt halt mit dieser Sci-Fi-Apokalypse, denkst du, dass das so eine Sci-Fi-Geschichte ist, aber es ist ja was komplett anderes und sehr, sehr intimes, eigentlich diese ganze Geschichte. Deswegen hatte ich auch sehr viel Spaß bei dem Film, wie er sich wie so ein Puzzle im Kopf zusammensetzt, wenn man so merkt, ah, okay, so hängt das also zusammen und miträtselt, was könnte dahinter stecken. Das funktioniert natürlich nur beim ersten Mal, aber ich glaube auch beim zweiten Mal.
Ich habe ihn ehrlich gesagt nur einmal gesehen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man da gerade in der ersten Hälfte nochmal vieles so mitnimmt, was schon gestreut wird und man dann später
man entdeckt
das
dann nochmal
zusammensetzen kann. Weil der ist schon, also ich finde diese Erzählweise wirklich ambitioniert und nicht einfach nur so ein Effekt von, hey, guck mal, wie edgy ist das, wir erzählen die Geschichte rückwärts, sondern der enthüllt ja Informationen, das hört sich jetzt irgendwie so analytisch an, aber so, er gibt dir ja immer eine neue Perspektive auf das Leben, was du gerade davor schon glaubst, kennengelernt zu haben und vertieft das dadurch und macht das greifbarer und irgendwie auch menschlicher. Also das ist schon gut durchdacht.
Und dann kommen wir zu Platz 5. Jetzt geht's los an die Top 5. Matthias,
Oh ja, jetzt kommt vielleicht der Stephen King-Film für mich schlechthin, den Stephen King hasst. Shining, genau. Ich meine, als Filmfan führt kein Weg an den Sachen von Stanley Kubrick vorbei. Der hat ja so ein paar Meisterwerke gedreht und früher oder später, glaube ich, stolpert man dann auch über Shining mit Jack Nicholson in einer ganz legendären Performance als Jack Torrance. Das Ganze spielt in einem Hotel über die Wintermonate, das Overlook Hotel, vermutlich einer der ikonischsten Orte, den Stephen King geschaffen hat und vermutlich auch durch die Inszenierung von Stanley Kubrick mit diesem rot-orangen Teppichmuster, durch das wir uns die ganze Zeit in den Gängen bewegen, seinen Platz in der Popkulturgeschichte gefunden hat. Jack Torrance ist eigentlich Schriftsteller, würde da gern seinen Roman schreiben, hat eine Stelle als temporärer Hausmeister von diesem Overlook Hotel angenommen und geht dann mit seiner Frau und seinem Sohn Wendy und Danny, gehen die dann dahin. Es sind sonst keine Angestellten in diesem Hotel, es sind auch keine Gäste da oder so. Das liegt quasi wirklich so im Schlummern und wartet, dass die Saison wieder beginnt. Und man könnte meinen, naja, das ist doch wirklich ein schöner Rückzugsort da irgendwo in den Bergen, ein bisschen im Schnee, kann man schön Weihnachten feiern mit der Familie, schön besinnlich, beschaulich. Kann man vielleicht sogar einen Roman schreiben oder so, aber nichts davon passiert, sondern diese Einsamkeit und Isolation treiben Jack mehr oder weniger in den Wahnsinn, beziehungsweise man weiß auch nicht genau, ob er einfach derjenige ist, der von sich aus wahnsinnig ist, der all das Grauen in den Film trägt oder ob dieses Hotel vielleicht auch schon eine Präsenz ist, die sich auswirkt auf die Menschen, die dort hinkommen. Plus, wir haben hier mal wieder eines der telepathischen Kinder, der gute Danny. Er besitzt das sogenannte Shining und kommuniziert da auch mit Dingen, die einen zutiefst verstören werden. Ich kann mir gut vorstellen, wer den Film zum ersten Mal schaut, geht danach nie wieder in eine Badewanne.
Seitdem habe ich nicht mehr gebadet.
Das hast du gesagt? Nein. Okay. Ja, nein. Also schon ein zutiefst eindrücklicher psychologischer Horrorfilm. Wir sind hier ganz weit weg von dem Wholesomeness, was Life of Chuck irgendwie hineinbringt in den King-Kosmos. Das hier ist wirklich sehr, sehr rabiat teilweise. Also es geht auch ganz viel um so, was eben auf der metaphorischen Ebene verhandelt wird, an Themen wie Alkoholismus, häusliche Gewalt und so weiter. Steckt wirklich einiges in The Shining drinne. Deswegen finde ich es auch interessant, immer wieder zu dem Film zurückzukehren. Als ich den als Jugendlicher gesehen habe, war ich einfach nur geflasht irgendwie von so eindrucksvollen visuellen Momenten wie der Aufzugstür, die wir anschauen, und dann kommt da diese riesige Blutwelle einfach runter und verschlingt das ganze Bild, die zwei Zwillingsmädchen, die da im Gang stehen und maximal creepy schauen. Also wirklich jedes Mal, wenn ich in so einem Hotel bin, wo so ein längerer Gang ist oder so, sehe ich die auch immer da drin. Das ist Wahnsinn, wie sich dieses Bild eingebrannt hat. Oder auch, wenn wir später mit der Kamera durch dieses Labyrinth rennen und so. Also das sind wirklich so wahnsinnig krasse Bilder. Auch ein Film, der sehr, sehr auf Geometrie ausgelegt ist. Also es lohnt sich, den wirklich fast mal so Szene für Szene, Standbild für Standbild anzugucken, zu schauen, wie Stanley Kubrick da erzählt. Und das ist eigentlich auch total verblüffend. Da ist wirklich ein Meisterregisseur am Werk, der jeden Zentimeter irgendwie dieses Films ausgeleuchtet, ausgebaut, ausgemessen hat. Und dann kommt Stephen King daher und sagt, naja, Moment mal, eigentlich ist das wirklich nicht das, was ich geschrieben habe. Und ich kann jetzt leider nicht für Stephen King argumentieren, weil ich sein Buch nicht gelesen habe. Aber ich würde sagen, lasst euch davon nicht abschrecken. Egal wie oft Stephen King sagt, er hasst diesen Film. Es ist wirklich ein wahnsinnig krasser, auch wirklich strenger Film. Also die Strenge von Shining finde ich fast einen der bedrückendsten Aspekten beim Schauen. Also du hast diesen ganzen Horror, der sich aufbaut, aber auch dieses Formale, auf keinen Fall einen Zentimeter von irgendwas Abweichende, ist was einen so hypnotisierend reinzieht, einen nicht entkommen lässt. Also man rennt wirklich am Ende selbst durch dieses Labyrinth und hofft, dass man nicht entweder erfriert oder von der Axt entzweit wird. Mhm. Wie geht es dir, wenn du Shining schaust? Schaust du den oft? Ist das ein Horrorfilm, den man immer mal wieder schauen kann? Nicht wirklich, nee. Gell?
Ich bin auch nicht so der Kubrick-Fan, deswegen.
Oh, okay.
Ich nicht so.
Abgründe im King-Podcast.
Abgründe im King-Podcast. Kubrick, nein, danke. Doch, aber Shining habe ich auch wahrscheinlich erst 2 oder 3 Mal gesehen. Also ist jetzt nicht, den ich so oft gucke. Aber der hat schon auf jeden Fall eindrucksvolle Bilder. Und allein die Atmosphäre, die er erschafft. Da ist es eigentlich egal, ob es jetzt eine gute Adaption ist in dem Sinne oder nicht. Aber es ist halt ein guter Film, ne? Also was er halt mit seinen Bildern erschafft für einen grauen Vor allem diese Kälte. Wie du eben schon gesagt hattest, das Ende mit dem Labyrinth, das ist auch so was, das sich sehr eingeprägt hat bei mir. Vielleicht auch wegen der Simpsons, weil es da auch schon parodiert wurde.
Ich glaube auch, das ist so einer der Filme, einfach die eine Steilvorlage für jede Art von Parodie oder Referenz oder sonst irgendwas bringt. Es gibt auch eine interessante Doku, Room, bla bla bla. Ich weiß,
die habe ich gesehen,
nicht.
Ja. 237?
Das kann sein, ich bin mir gerade echt nicht sicher. Aber die den Film auch nochmal so anschaut und auch der Mythos, der um den Film selbst rumgewachsen ist, also da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Geschichten, die die Entstehung des Films in einen Horror-Mystery-Thriller verwandeln und kann man sehr obsessed mit sein mit Shining. Ich glaube, es wäre in meinem Kubrick-Ranking kein Film, der weit vorne wäre, aber jetzt hier im Stephen King-Kontext muss ich sagen, ist das schon eine der Verfilmungen, in Anführungsstrichen, die mich nachhaltig am meisten geprägt, beeindruckt hat.
Einer der wenigen Kubrick-Filme, den ich toleriere.
Max!
Was Sorry.
Sind denn, was sind denn die anderen, die du tolerierst? Jetzt sagst du gar nichts.
Okay, was gibst du noch? Barry Lyndon?
Barry Lyndon ist gut, oder?
Ja.
Aber 2001 ist Space Odyssey?
Fand ich gar nicht geil.
Mir blutet das Herz.
Sorry. Letztens erst geguckt. Das war so...
Zum ersten Mal oder mal wieder geschaut?
Nach langer Zeit wieder.
Okay.
War nicht meins.
Ja, na gut.
Sorry. Bitte nicht abschalten. genau, jetzt kommen wir zu Platz 4. Ein Film von 1990 und zwar Misery. Da ist die Vorlage der 1987 veröffentlichte Roman Sie. Also in Deutschland unter dem Titel Sie bekannt, ist keine Fortsetzung von S. Ich glaube, die wollten, dass die Lesenden ein bisschen
ärgern.
genau, kleine Mogelpackung. Genau, das ist ein Horrorfilm von Regisseur Rob Reiner, den ich eigentlich eher so als Comedy-Menschen kenne. Aber er kann auch Horror und Thriller. Hat eine Bewertung von 7,6 bei der Moviepilot-Community. Und wie vorhin schon kurz angedeutet, ist der Film vor allem bekannt für die wahnsinnige Performance von Kathy Bates. Ihre zweitbeste Stephen King-Performance. Hier als Annie Wilkes, für die sie sogar mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Und wenn ich mich jetzt nicht völlig vertan habe, ist Misery damit die bis heute einzige Stephen King-Adaption, die einen Oscar gewonnen hat.
Oh wow.
Ja.
Das ist bei 100 Filmen ein schlechter Schnitt.
Es gibt einige Filme, die jetzt auch noch kommen in dieser Liste, die nominiert waren für Oscars, aber gewonnen hatten sie nicht.
Ha. Huh.
Ja.
Deprimierend.
Es kommt später noch ein Film, der es vielleicht verdient hätte, aber da gab es einen Film, der hieß Forrest Gump und der hat sämtliche Oscars weggeschnappt in dem Jahr. Da kommen wir aber noch gleich zu. Genau, falls ihr Misery nicht kennt, worum geht's überhaupt? Hauptfigur ist der Schriftsteller Paul Sheldon, gespielt von James Caan, der eine beliebte Romanreihe über die Figur Misery Chastain geschrieben hat, die er selbst aber verachtet. Beginnt eigentlich ein bisschen wie Pluribus. Eine Autorenhauptfigur, die ihre Romanreihe nicht mag. Hier geht aber nicht die Welt unter, sondern seine persönliche, denn er hat seinen neuen Roman in Abgeschiedenheit geschrieben, will jetzt nach Hause fahren und auf dem Heimweg gerät er in einen Schneesturm und einen Autounfall und gerettet wird er von einer Frau namens Annie. Und als er wieder erwacht, findet er sich in deren Haus wieder und die Situation wird bald immer unheimlicher und bedrohlicher, denn wie sich herausstellt, ist sie der größte Misery-Fan überhaupt und will Paul nicht gehen lassen. Vor allem nicht, wenn sie herausfindet oder als sie herausfindet, was er im neuesten Teil seiner Roman Reihe mit der Hauptfigur vorhat und sie vielleicht sagt, schreib mal neu. Sonst gibt's Prügel. Genau, ist tatsächlich schon etwas länger her, dass ich den Film gesehen habe. Damals zur Schulzeit nämlich. Da haben wir nämlich im Englischunterricht das Buch und den Film behandelt. Aber es gibt trotzdem einige Szenen, Stichwort Vorschlaghammer, die sich halt so komplett in mein Gehirn gebohrt haben. Vor allem so erinnere ich mich an diese sehr hoffnungslose und beklemmende Atmosphäre, in der diese ganze Situation, in der sich Paul wiederfindet und diese creepy, freundliche Bedrohlichkeit von Annie Wilkes, die halt sehr ihn so mütterlich, fürsorglich auftritt, aber halt auch ordentlich austeilen kann, wenn irgendwas nicht nach ihrer Pfeife tanzt.
Ich liebe auch dieses ständige Spannungsverhältnis, was du da drin hast. Zwischen, eigentlich sieht das ja auch ein bisschen gemütlich aus, diese kleine Hütte da, ja, so abgelegen. Und dann überall diese auch eben mütterlichen Gesten, aber diese unglaubliche Bedrohung, die Cassie Bates rüberbringt. Und er schafft es auch einfach nicht, sie irgendwie zu überwältigen, sondern er liegt halt da, ist ziemlich machtlos mit seinem Megagips und so. Das ist schon ein wahnsinnig unterhaltsamer Film.
Genau, also ein Platz in der Top 5, würde ich sagen.
Definitiv verdient.
Der definitiv gerechtfertigt ist. Streamen könnt ihr den Film bei HBO Max aktuell. Viel HBO Max. Die haben halt alle Warner-Filme.
Ja, stimmt. Shining, Misery. Was haben wir noch? S, ja.
Jetzt kommt aber ein Film, den man bei Netflix streamen kann.
Der erste Netflix-Film in dieser Liste. Also Achtung, ich trete einen ganz großen Schritt zurück und entschuldige mich, das ist kein Netflix-Film, er streamt nur auf Netflix. Dann als dieser Film gedreht wurde, da wusste man noch nicht mal, was ein Netflix sein soll.
1986.
Genau, 1986. Rob Reiner, den Max hier gerade schon erwähnt hat, vielleicht der Frank Darabont, Mike Flanagan, zumindest zwei richtig gute Stephen King-Verfilmungen, das, glaube ich, hat schon für Aufsehen in Hollywood gesorgt. Und hier mit seiner anderen Stephen King-Verfilmung Stand By Me, auch was ganz, ganz, ganz Untypisches für Stephen King auf den ersten Blick wieder, weil wir haben hier keine Horrorgeschichte, auch wenn die Novelle, auf der das Ganze basiert, die Leiche heißt, The Body. Könnte man denken, oh, da geht's übel zu. Aber es sind eigentlich nur vier Jungs, die sich auf die Suche nach eben der Leiche von einem vermissten Jungen aus der Nachbarschaft machen. Und das spielt auch wieder so 50er Jahre, hat diesen, also wirklich, das ist ein Hardcore-Stephen King-Nostalgie-Film mit all diesen Szenen, wo man Jugendliche draußen im Wald spielen sieht, wie sie über die Bahnschiene laufen, wie sie vor der Eisenbahn wegrennen, wie sie über Zäune klettern, wie sie sich mit dem Hund anlegen, wie sie in den Teich springen und dann sind da Blutekel drin und so. Lauter so Dinge, die Kinder, die heute mit iPads aufwachsen, vermutlich gar nicht mehr kennen, wie das Leben früher mal als Kind war. Nein, keine Ahnung. Aber
das hätte auch ein Steven Spielberg-Film sein können.
Das hätte so tatsächlich, Emblem. Ja. Also ich finde auch, ich glaube, deswegen ist das auch der Stephen King-Film, den ich am meisten mag, weil er sehr beeinflusst ist von dieser Emblem-Ära, die in den 80ern war, auch so ein Proto-Stranger Things irgendwie. Du hast auf der einen Seite in Stranger Things die ganzen Mystery-Elemente und so, die du bei Stephen King hast, aber auf der anderen Seite auch wirklich so eine Hardcore-Coming-of-Age-Geschichte, die auf diesem ganz schmalen Grat balanciert zwischen, jetzt wird es schon zu kitschig, zu sentimental, vor allem wenn der Film so in seine letzten Züge geht und wir auch wieder so eine zweite Ebene haben, wo dann die erwachsene Figur zurückgeht und diesen ganz tollen, herzzerreißenden Satz raushaut mit Freunden. Es ist wie mit Kellnern in einem Restaurant, sie kommen und gehen oder irgendwie so. Ich glaube, das habe ich jetzt nicht gut zitiert, aber das ist so die Essenz, worauf das Ganze hinausläuft. Und wenn der Satz halt nach diesem Film kommt, nach diesem Abenteuer, was man zusammen erlebt hat, was irgendwie so beginnt aus purer Lust heraus, aus diesem Entdecken, aus diesem auch Abhauen irgendwie, aus der, weiß nicht, dieser Kleinstadt-Umgebung, aus der man aushaut, ausbricht, irgendwie das Leben in die eigene Hand nimmt, weil das kann man ja als Jugendlicher, man ist da so halbstark und es geht irgendwie vorwärts, einen Schritt nach dem anderen und dann ist da plötzlich schon der Hund und man hat Angst irgendwie und hat sich übernommen und das wiederholt sich dann die ganze Zeit und steigert sich weiter, bis du irgendwann wirklich so an den Ernst des Lebens stößt, bis du merkst, okay, Mist, da ist eigentlich gerade was richtig Existenzielles im Gange. Das ist nicht einfach nur irgendwie sowas, was wir erleben und dann gehen wir nach Hause zurück, legen uns ins Bett, wachen morgen wieder auf und das Leben geht weiter. Das ist nicht nur so eine kleine Episode, sondern die Zeit vergeht eben, die schreitet voran, man wird dabei erwachsen, man kann nicht einfach neu starten, nicht einfach nur mal zurückgehen und das neu drehen, sondern letzten Endes ist ja auch jemand Gleichaltriges gestorben, in dem jungen Alter, wirklich so, die sind ja so, keine Ahnung, Kinder, Teenager, irgendwo dazwischen, sie sind noch nicht so die Coolen, wo Kiefer Sutherland hier unter anderem zum Cast gehört, überhaupt der Cast, muss ich mal vorlesen, wie hier alles dabei ist, Will Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman und Cherry O'Connell sind hier unsere vier Protagonisten, die uns durch den Film führen, der auch so eine tolle grünliche Farbe irgendwie mitträgt. Also der löst nicht sowas direkt, also ich würde jetzt nicht sagen Fernweh oder so aus, aber er löst dieses, ich will einfach raus in den Wald gehen aus, will da auch laufen, will da auch irgendwie so durch die Äste kriechen oder irgendwas, will einfach diese Natur einatmen. Das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz toller Coming-of-Age-Film, Abenteuerfilm. Rob Reiner,
Bei Netflix.
Bei Netflix.
So, jetzt kommen wir zu Platz 2, der meistbewertete Film sogar bei Moviepilot von den Stephen King-Verfilmungen mit über 48.000 Bewertungen.
Das ist echt viel.
Ja.
1999, Frank Darabont, The Green Mile. Vermutlich hat den jeder Mensch schon mal im Fernsehen gesehen. Ich würde sagen, es gibt einen Grund, warum der so viele Bewertungen auf Movieplot hat. Ich kann mich als Kind dran erinnern, dass ich oft durch die Fernsehzeitung geblättert bin und den nie geguckt habe, weil ich dachte, ja, der läuft ja nächste Woche eh wieder.
Ja.
Und dann hat es wirklich ziemlich lange gedauert, bis ich ihn geguckt habe. Ein 3-Stunden-Epos auch, dafür muss man sich mal die Zeit nehmen, fast 3 Stunden von Frank Darabont. Wir sind ja auch, also er hat unheimliche Aspekte der Film, aber ich würde ihn nicht als Horrorfilm kategorisieren, sondern würde eher sagen, das ist schon in seinen Grundzügen ein Drama, ein bisschen spezifiziert ein Gefängnisdrama. Und dann gibt es eben so ein paar Elemente, die man Richtung Fantasy schieben kann, weil wir auch wieder eine Figur haben, die im Kontakt mit dem Jenseits oder irgendwie dem Übernatürlichen steht, die besondere heilende Kräfte hat. Aber die erste Figur, die ich vorstellen möchte, ist der von Tom Hanks gespielte Paul Edgecombe. Der arbeitet im Todestrakt, die sogenannte Green Mile, und dort trifft er einen John Coffey. Der hat angeblich 2 Mädchen getötet, ermordet, soll dafür hingerichtet werden. Und wie bei vielen Gefängnisfilmen geht es natürlich darum, ups, was ist, wenn wir jemand Unschuldigen eingebuchtet haben und der jetzt hier dafür sein Leben lassen muss für etwas, was er gar nicht getan hat. Das ist so der Aspekt des Films, der, glaube ich, auch eben ganz, ganz realistisch vererdet, verankert ist. Aber dieser andere Aspekt ist dann, je mehr die Tom Hanks-Figur, über den übrigens hier Michael Clark Duncan spielt, den Insassen, also ein sehr großer, mächtiger, stämmischer Schauspieler, bei dem man schon Angst bekommen kann und sich denkt, ja okay, das könnte auch irgendwie der Mörder sein, irgendwie so wie am Anfang inszeniert wird, aber dann das, was diese Geschichte macht und so, ist halt was völlig anderes, eine sehr verletzliche, zerbrechliche Seite in ihm kennenzulernen und ihn auch dann als eine Figur zu porträtieren, die eigentlich diejenige ist, die eben diese heilende Wirkung auf andere hat und ihn vielleicht sogar das Böse austreiben kann oder so. Also wo so jegliche Vorurteile, die du hast, wenn du in diesen Todestrakt hineinkommst und dir diese gezeichneten Gesichter irgendwie anschaust, werden dann da umgekehrt und der Film sucht da wirklich auf die melodramatischste, sentimentalste Weise mit Musik, mit Bildern, sucht er da was Menschliches.
Mhm.
Und ich glaube, das ist auch das, warum der Film so resoniert schon seit halt all dieser Zeit über die Jahre hinweg, warum der immer wieder im Fernsehen kommt, er lädt dich irgendwie ein, diese sehr lange Reise, also es ist ja nicht eine Reise wie bei Stand By Me, wo wir uns wirklich von A nach B bewegen, sondern wirklich diese Reise zum Kern der Menschen, zur Menschlichkeit, bei Menschen, wo die Gesellschaft eigentlich gesagt haben, die haben ja aufgegeben. Da sind wir sogar bereit, sie zu töten für das, was sie getan haben, vermeintlich. Ja, auch irgend so ein Ungerechtigkeitsdrama, was da drin schwillt.
Bisschen, aber weniger Horror.
Wenig Horror.
Mehr Drama.
Ja. Definitiv mehr Drama.
Genau. Und dann, wo kann man den streamen?
Ah ja, wo kann man den streamen? Bei Magenta.
TV.
TV.
So, jetzt kommt er aber. Platz 1 der besten Stephen King-Adaptionen. Einmal Trommelwirbel. Ist es Christine? Ist es der Friedhof der Kuscheltiere? Ist es der dunkle Turm? Nein, es ist nichts weniger als der laut IMDb sogar beste Film aller Zeiten. Und zwar Die Verurteilten, beziehungsweise The Shawshank Redemption von 1994. Kam 5 Jahre vor The Green Mile, auch von Frank Darabont. Hat eine Bewertung von 8,6 bei fast 40.000 Bewertungen. War ich überrascht, dass er weniger bewertet wurde als The Green Mile. Mhm. Weil Green Mile lief wahrscheinlich öfter im TV. Kann natürlich sein. Vorlage ist die Novelle Frühlingserwachen, Pin-Up, aus der 1982 veröffentlichten Novellensammlung Frühling, Sommer, Herbst und Tod. Und das Ganze ist eine um die 20 Jahre umspannende Geschichte. Beginnt im Jahr 1947. Konkret geht es um den Banker Andy Dufresne, der zweimal lebenslänglich verurteilt wurde, weil er seine Ehefrau und deren Lover ermordet haben soll. Und so landet er dann im Shawshank-Gefängnis in Maine. Ein prominenter Ort im Stephen King-Kosmos, der auch in einigen Verfilmungen genamedroppt oder auch mal besucht wird. Und hier freundet sich Andy mit dem Insassen Red an, gespielt von Morgan Freeman. das habe ich noch gar nicht gesagt, Tim Robbins spielt die Hauptrolle, genau. Und da baut sich dann so eine Freundschaft zwischen den beiden auf. Andy baut sich seine eigene Stellung innerhalb dieser Gefängnisstrukturen über die Jahre hinweg auf und klammert sich dabei immer an die Hoffnung, dass er vielleicht eines Tages wieder die Freiheit zurückerlangen wird. Ohne Spoiler. Es war tatsächlich schon sehr lange her, dass ich den Film gesehen habe. Deswegen habe ich ihn gestern nochmal geguckt.
Ich habe ihn
gestern geguckt. Ach, ist das ein schöner Film. Hat halt, wie du auch eben bei Green Mile sagst, also hier ist ja gar nichts Übernatürliches drin. Das ist ja komplett geerdetes Menschendrama. Aber auch ein fantastischer Film.
Und auch ein sehr, sehr emotionaler. Eigentlich interessant, dass es die zwei populärsten Stephen King-Filme beide so diesen Gefängnis-Kontext haben, da die Handlung eingebettet ist und dich nicht mit Horror catchen, sondern eben mit diesen ausgestellten Emotionen.
Und hier halt auch so dieses von den Bildern her, dieses fast so nostalgische, so ländliches Amerika in den 40ern, 50ern. So, es gibt rostige alte Autos und das ist schon so Middle America. So
total. Typisch,
total. Aber auch total berührend, die Geschichte. Fand ich ganz, ganz toll. Ob es jetzt wirklich der beste Film aller Zeiten ist, ich glaube.
Nein.
Da müssen wir nicht drüber streiten.
Garantiert nicht.
Ja nicht. Weil du gerade erst Kill Bill, The Whole Bloody Affair gesehen hast, oder?
Ja, nein. Ich muss gestehen, ich bin weder bei The Green Mile noch bei Die Verurteilten, bin ich da so auf dem Hype-Train vorne mit dabei. Ich habe die beide sehr pflichtschuldig irgendwann mal geschaut und mir gedacht, gut, damit ist das jetzt abgehakt. Ich vermute, im Zweifelsfall finde ich Die Verurteilten besser, aber vielleicht müsste ich den auch wirklich mal wieder schauen, weil das bei mir auch sehr, sehr, sehr lange her ist. Aber ich kann schon verstehen, was die Reize von diesen Geschichten sind.
Einfach, weil er so einen lebendigen Mikrokosmos aus dieser Gefängniswelt irgendwie erschafft mit Schicksalen, die ans Herz gehen und natürlich so einer zeitlosen Geschichte. Genau, Frank Darabont. Guter Mann. Ich bin immer noch fasziniert davon, dass wie seine Karriere abgelaufen ist. Das ist so traurig, dass er halt eigentlich auch nur 3 Stephen King-Verfilmungen gemacht hat und das sind 3 von 4 Filmen, die er insgesamt, glaube ich, sogar nur gemacht hat.
Ne? Ich weiß gar nicht, was er gerade noch gemacht hat. Ich meine, dann hat er nebenbei so eine der einflussreichsten Serien der letzten 20, 30 Jahre geschaffen.
The Walking Dead.
Aber war da ja auch nur kurze Zeit am Start. Und
das war ja dann das Ende seiner Karriere. Er hat noch Mob City gemacht.
Stimmt, ja.
Die habe ich aber nie gesehen, die Serie.
Bei AMC damals doch, ja.
Ja.
Aber das wurde ja auch nichts Größeres. Und dann ist er 10 Jahre verschwunden und dann bei Stranger Things.
Aber dafür ist der Track-Record einfach enorm bei Frank Darabont.
Das ist schon der Wahnsinn. Also deswegen verstehe ich, also was in aller Welt hat er getan, damit Hollywood ihn so sehr ins Director's Jail gesetzt. Also das ist auch poetisch. Dreht hier 2 der besten Gefängnisfilme aller Zeiten und dann darf er selbst nicht mehr raus.
Ja, The Walking Dead ist halt AMC's, glaube ich, schuld. Die Rechtsstreitigkeit mit AMC haben sehr viel Kraft und gekostet, deswegen ist er in Rente gegangen. Aber es ist ja kein Frank Darabont Podcast, so, auch wenn es fast so wirkt. bei HBO Max könnt ihr übrigens Die Verurteilten streamen. Das war jetzt auch schon die Top 10 von der Moviepilot Community, der bestbewerteten Stephen King Verfilmung. Und Geschmäcker sind natürlich verschieden, das habt ihr auch schon rausgehört. Und jede persönliche Topliste sieht garantiert nochmal anders aus. Aber ich glaube, ihr habt jetzt damit erstmal so eine recht handfeste Liste an Empfehlungen. Falls ihr noch Lücken in eurem Stephen King Filmwissen habt oder einfach euch mal noch gar nicht so rangetraut habt, welche Filme denn ihr auf jeden Fall mal schauen solltet, da habt ihr jetzt schon mal einen kleinen Überblick. Und weil unsere beiden Top-Listen natürlich auch komplett anders ausgesehen hätten, haben wir jetzt nochmal jeweils 2 Filme kurz mitgebracht, die auf jeden Fall in unserer Top 10 gefehlt, die uns in der Top 10 gefehlt haben. Und ohne diese erwähnt zu haben, können wir euch einfach nicht aus dieser Folge rauslassen. Matthias, mach du doch mal den Anfang. Welche Filme haben dich völlig fassungslos gemacht, dass sie hier im Ranking nicht aufgetaucht sind?
Okay, weil du völlig fassungslos sagst
völlig
und
fassungslos.
Wir gerade erst über Frank Darabont geredet haben, muss ich den 3. Darabont auch noch mit reinbringen. Der Nebel ist für mich eigentlich eine der ultimativen Stephen King-Verfilmungen. Kann ich zwar jetzt nicht beurteilen, weil ich auch da das Buch nicht gelesen habe, aber ich glaube, hier steckt auch vieles drin, was Stephen King ausmacht, gerade auch so im Blick, du hast das vorhin schon erwähnt, mit so seine Filme, sind so auch so Amerika-Filme teilweise. Mhm. Und der Nebel schaut sich halt so ein Querschnitt von einer amerikanischen Kleinstadtgesellschaft sehr, sehr, sehr schön an. Wir sind hier, ja, keine Ahnung, es ist ein großer Sturm, Unwetter, Dinge passieren und am nächsten Tag ist der Nebel einfach da und keiner weiß, was los ist. Ist es irgendwie Weltuntergang? Ist es ein militärisches Experiment, was schiefgelaufen ist? Irgendwelche Waffentests in der Nähe? Auf alle Fälle rafft sich dann eben dieser kleine Querschnitt der Gesellschaft in einem Supermarkt zusammen und ja, muss dann da überleben, muss dann da rausfinden, wie geht man miteinander um, wie geht man mit der Gefahr von außen um und wie es so oft in solchen Geschichten ist, ist der Mensch sich da, das Menschen nächster Wolf. Naja, du weißt, was ich meine. Mhm. sie gehen sich gegenseitig an die Gurgel auf verschiedene Art und Weise. Es bilden sich Gruppen, es wird argumentiert, die Argumente werden immer extremer und
da gibt es noch so eine crazy Bibel-Lady.
Genau, sowas zum Beispiel, was man halt alles an Menschentypen findet.
Ein Amerika-Film.
Ein richtiger Amerika-Film und natürlich auch dieses Geheimnis von, was ist da draußen im Nebel. Wir finden nach und nach raus, okay, irgendwas ist da draußen. Und worauf dieser Film hinausläuft, ist wirklich eines der unfassbarsten Ende, was ich je in einem Film gesehen habe.
Nicht das Buchende ist.
Tatsächlich nicht.
Nee, das okay. Hat sich Frank Darabont ausgedacht und dachte, das ist umso perfider, dass Frank Darabont sagt, nee, Wahnsinn. Das ist mir zu glücklich alles.
Also wirklich, das ist noch nie was gesehen, was so bleak ist und ich werde das nicht spoilern, aber wirklich schaut den Film und lest euch nichts dazu durch, weil ihr werdet da sitzen und so fassungslos wirklich sein, wie man sein kann. Also ich kann das gar nicht beschreiben, was das ist.
Danach hat er sich wahrscheinlich gedacht, ich kann nie wieder einen Film machen.
Vermutlich.
Hat also auch nicht.
Sowas jemals wieder übertreffen zu wollen und was auch ganz spannend ist, von dem Film existiert eine Schwarz-Weiß-Fassung. Also ins Kino kam man damals in Farbe, weil sich das da besser verkaufen lässt. Aber Frank Darabont sagt, der von ihm präferierte Cut ist in Schwarz-Weiß. Und ich hatte tatsächlich
noch depressiver.
Das Glück, den Anfang des Jahres im Kino zu sehen.
Boah.
Und das war schon ziemlich geil, weil die Atmosphäre da so viel besser rüberkommt. Und tatsächlich, die Effekte in dem Film sind rough. Aber im Schwarz-Weiß wird das sehr gut kaschiert. Und dann kann man den auch so richtig als der spielt in einer Gegenwart, gedreht 2007 der Film, also in der damaligen Gegenwart spielt der Film, aber durch diese Schwarz-Weiß-Färbung oder halt den Schwarz-Weiß-Look bekommt er auch sowas von einem Monsterfilm aus den 50ern oder so. Also du hast auch wieder das Gefühl, so Stephen King schreibt nicht einfach nur eine Geschichte, die an einem spezifischen Ort zu einer spezifischen Zeit verankert ist, sondern sich auch wirklich sehr frei, universell auf alles Mögliche übersetzen, adaptieren lässt. Und für die Walking Dead Heads da draußen ist eigentlich der Nebel absolutes Pflichtprogramm, weil wir haben hier im Cast Melissa McBride, Laurie Holden, Jeffrey DeMann, Juan Gabriel Perea und Sam Witwer, der den Tank Walker im Pilot von The Walking Dead gespielt hat, falls sich jemand daran erinnert.
Und Thomas Jane, der ursprünglich Rick Grimes spielt.
Also es ist absoluter Wahnsinn. Es ist wirklich ein The Walking Dead Fest für alle Fans. Also als ich den Anfang des Jahres gesehen habe, ich habe wirklich so eine Strichliste angefangen, von wer da jetzt noch alles auftaucht. Sehr, sehr, sehr toll und deprimierend. Schaut den Film nur, wenn es euch ganz, ganz gut geht, weil danach wird es euch ganz, ganz schlecht gehen.
Und jetzt noch ein ganz kurzer Tipp, bei dem es einem auch schlecht geht bestimmt.
Oh ja, The Long Walk kam auch letztes Jahr erst. Das ist einer der neueren Stephen King-Verfilmungen. Spielt in einer dystopischen Version der USA. 50 Jugendliche müssen marschieren. Wer am Ende noch marschiert, der gewinnt, darf sich aussuchen, was er will, darf sich wünschen, was er will. Die Sache ist, sie müssen laufen und dürfen nicht unter 3 Meilen pro Stunde kommen. So passiert dann mehr oder weniger die natürliche Auslese. Hat ein bisschen die Vibes von sowas wie The Hunger Games oder so. Also die Menschen bekommen hier Brot und Spiele geboten, damit die Arbeitsmoral steigt und der Patriotismus erhalten bleibt. Aber eigentlich ist das was ganz Perfides, was Grausames. Wenn euch Mark Hamill in The Life of Chuck zu lieb und freundlich war, bekommt ihr ihn hier als absolut diabolischen Major zu sehen. Auch übrigens interessant, dass Mark Hamill von Joker und Luke Skywalker hier unter der Regie von, oder nicht unter der Regie von, aber zumindest im Kosmos von Stephen King irgendwie so eine dritte Karriere gerade angefangen hat. Wer weiß, was noch alles kommt. Cooper Hoffman, der Sohn von Philip Seymour Hoffman, spielt die Hauptrolle und freundet sich mit David Johnson an, den ihr vielleicht als Android aus David Romulus kennt. Die beiden.
Alien Romulus,
was habe ich gesagt?
David. David Romulus. Er ist quasi wie David aus Prometheus.
Ja, vermutlich. Oh Mann, das war ja ein komischer Versprecher. Genau, die beiden freunden sich an auf diesem Todesmarsch und das ist auch so ein nihilistischer Film. Ich kann nicht glauben,
er ist sehr, sehr, sehr talky, kann man auf jeden Fall sagen. Also die laufen.
Aber das vergeht sehr schnell, weil du lernst ja so viel über die Figuren kennen und willst nicht, dass irgendeiner jemals von denen stehen bleibt und dann halt deswegen sterben muss. Übrigens auch inszeniert von Francis Lawrence, der schon die Hunger Games Filme gemacht hat. Also der hat definitiv sein Steckenpferd gefunden, was niederschmetternde Geschichten in dystopischen Welten angeht.
Aber sieht auf jeden Fall oder fühlt sich sehr Stephen Kingig an, weil du halt auch wieder dieses, wir laufen so durch amerikanische Weidelandschaften.
Es hat auch wieder so, also es spielt ja theoretisch in einer alternativen Gegenwart Zukunft, aber es sieht alles aus wie in den 50ern. Und dann schaust du dir diese wirklich desolaten Amerika-Landstriche an und verlierst alle Hoffnung, dass jemals wieder irgendwas gut in der Welt wird.
Ich fand ihn richtig gut letztes Jahr, also das und Life of Chuck war auf jeden Fall das
gutes Double Feature.
Das waren die Gewinner von dem Stephen King-Jahr letztes Jahr.
Mhm, würde ich auch sagen.
So, jetzt nehme ich noch zwei kurze Tipps, weil wir so viel über Frank Darabont eben gesprochen haben, spreche ich jetzt über Mike Flanagan. Das war mir zu wenig Mike Flanagan in dieser Top Ten. Deswegen, das Spiel kann ich euch noch ans Herz legen. Den könnt ihr bei Netflix streamen aus dem Jahr 2017. Einer meiner Lieblingsfilme nach Stephen King-Vorlage. Genau, und hier ist das Genre her eher so Psycho-Horror-Kammerspiel, das halt jetzt so im Kosmos von Stephen King nicht so bahnbrechend natürlich was Neues ist, sondern halt viel bekannte Elemente aufgreift. Aber mich hat der Film total einnehmen können damals. Das ist einfach auch das, was Mike Flanagan so gut miteinander verbinden kann. Dieses Horror und Emotionen und die Hauptrollen spielen Carla Gugino und Bruce Greenwood als ein Ehepaar, das in einem abgelegenen Landhaus sein Sexleben auf Vordermann bringen möchte, konkret mit Fesselspielen. Das Problem, nachdem Ehefrau Jessie ans Bett gefesselt wird mit Handschellen, erleidet ihr Mann eine Herzattacke und stirbt. Und während sie jetzt einen Ausweg aus dieser ziemlich ungünstigen Situation sucht, taucht dann auch noch so eine unheimliche Gestalt namens der Moonlight Man auf. Und wir tauchen auch viel in tragische Erinnerungen an ihre Kindheit zurück. Also alles, was wir auch schon mal erwähnt haben heute. Aber hier wirklich hat mich total gepackt, dieser Film.
Es gibt da diese eine Einstellung, wo er einfach in der Dunkelheit steht und sie anschaut. Und das ist wirklich eines der absoluten Albtraumbilder für mich. Also
der Moonlight Man?
Ja, genau. Also, weiß nicht, kam denn nicht während der Pandemie? Ich habe das zu Hause allein irgendwann abends geguckt und war einfach nur so, oh.
2017 war vorher.
Oh, okay, das ist deutlich vor der Pandemie. Aber trotzdem, das ist ein Bild, was mich bis heute verfolgt.
Mich verfolgt noch ein ganz anderes Bild aus dem Film, aber das wollen wir natürlich nicht spoilern.
Aber das hat nicht so was grundlegend Unheimliches. Das ist halt so explizit, glaube ich, was du meinst. Genau deswegen ist das verstörend, aber einfach so, ich glaube, das hat so eine Urangst in mir einfach getriggert von, da steht jemand und what?
Seitdem habe ich panische Angst, dass ich irgendwann Opfer von Degloving werde. Egal wie, irgendwo reißt mir die Haut irgendwie vor. Oh. Das ist meine größte Angst. So, jetzt noch der letzte Tipp von mir. Dr. Sleeps Erwachen, ein weiterer Film von Mike Flanagan aus dem Jahr 2019. Der wäre auf jeden Fall in meiner Top 10 ganz weit oben mit. Der basiert auf dem gleichnamigen Roman von Stephen King und ist zugleich auch ein Sequel zu Stanley Kubricks Shining, der so beide Welten miteinander verschmilzt. Einerseits die Ikonografie und den Vibe von Kubricks Shining und von Stephen Kings Romanwelt. Genau, und hier folgen wir den Erlebnissen des erwachsenen Danny Torres, also dem kleinen Jungen aus dem Overlook Hotel, jetzt in groß, gespielt von Ewan McGregor. Genau, und der kämpft gegen seine Sucht, gegen einen Clan von Energievampiren, die es auf ein kleines Mädchen mit derselben Gabe wie seine abgesehen hat, also auch das Shining. Und ich persönlich liebe diesen Film. Es ist ein episches Horror-Fantasy-Drama, vor allem episch im dreistündigen Director's Cut. Wirkt ja schon fast wie so eine Miniserie mit seinen einzelnen Kapiteln. Es geht um Süchte und Traumata. Und wenn ihr Mike Flanagans Filme und Serien mögt und vor allem so diesen typischen Mix aus Grusel und Melodram bei ihm mögt, ist, glaube ich, Dr. Sleeps Erwachen schon ein sehr guter Tipp dafür. Mochtest du den?
Ja, schon. Also Rebecca Ferguson auch mit so einer richtig fiesen Rolle in dem Film.
Und einem schönen Hut.
Oh ja, und einem schönen Hut. Würde zwar nicht sagen, dass er besser ist als Shining, aber doch, der war gut.
Genau, den Film könnt ihr aktuell bei HBO Max streamen, aber nur in der 2,5-stündigen Kinofassung. Den Director's Cut, den gibt es nur zum Kaufen, digital aber auch. So, und bevor wir jetzt unseren Stephen King Podcast abschließen, Nicht nochmal ganz kurz eine Frage klären, die Stephen King-Fans auf der Seele brennt. Welche Adaption kommt denn als nächstes? Und nachdem uns 2025 doch sehr verwöhnt hat, sieht es in naher Zukunft etwas mau aus tatsächlich. Weil gerade bei Stephen King-Verfilmungen wird immer sehr viel angekündigt, was dann aber entweder jahrelang in der Entwicklungshölle vor sich hin dümpelt oder irgendwann komplett in der Versenkung verschwindet. Deswegen habe ich jetzt mal geschaut, was kommt denn definitiv wirklich, das ist gar nicht so viel, also was wirklich kommt, das sind eigentlich nur erstmal zwei Sachen, und zwar im Herbst, im Oktober 2026, Mike Flanagans Carrie-Adaption bei Amazon Prime. Da bin ich schon sehr gespannt, vor allem, ob die Vorlage auch genügend Futter hergibt für eine ganze Serie. Und ebenfalls, voraussichtlich dieses Jahr, erscheint auch noch eine zweite Staffel der Serienadaption von Das Institut, die letztes Jahr gestartet ist. Falls es irgendjemand gesehen hat, kommt eine zweite Staffel. Aber streng genommen ist es dann keine Adaption mehr, weil die zweite Staffel dann quasi über die Handlung des Buches hinausgeht. Genau, und weil wir jetzt schon kurz bei Serien sind, Welcome to Derry wird voraussichtlich auch mit einer zweiten Staffel fortgesetzt. Die ist aber noch nicht final bestellt und wird daher auch erst frühestens 2027 oder erst wahrscheinlich eher 2028 erscheinen. Vielleicht dauert es auch jetzt einfach 27 Jahre, bis jede Staffel davon erscheint. Mal gucken. Genau, aber war es das schon?
Nein.
Tatsächlich gibt's aktuell gibt's keine konkreten Verfilmungen, die sich jetzt in Produktion befinden oder die schon einen Kinostart haben. Deswegen habe ich jetzt nochmal noch ganz kurz eine Liste mitgebracht an Adaptionen, die in der Entwicklung sind aktuell und dadurch vielleicht in den kommenden Jahren auf uns zukommen könnten. Da haben wir einmal Mike Flanagan. Der macht nämlich auch noch für Warner Brothers eine Verfilmung von Der Nebel. Why not?
Viel Spaß, dieses Ende zu übertreffen.
Schauen wir mal, was er draus macht. Er macht irgendwie auch noch was anderes. Mike Flanagan arbeitet auch schon gefühlt seit Jahrzehnten an einer Adaption von Der dunkle Turm.
Juhu.
Das große Magnus Opus von Stephen King. Mal gucken, ob er das irgendwo mal endlich unterbringt. Bei Netflix hat er es nie geschafft, das unterzubringen. Die wollten das, glaube ich, nicht. Wahrscheinlich auch wegen dem Filmflop im Kino von der ersten Verfilmung. Ich hoffe es aber. Dieser große Romanzyklus hätte es verdient. Und dann gibt es noch The Girl Who Loved Tom Gordon, soll ein Spielfilm erscheinen. Und zwar von J.T. Molnar, dem Autor von The Long Walk. Dann entsteht aktuell bei A24, noch ohne Sender oder Streamer, deswegen auch mit Vorsicht zu genießen, eine Miniserie, die auf Fairy Tale basiert, auch einem sehr fetten Roman von Stephen King, geschrieben von Paul Greengrass.
Das ist das absolut out of nowhere dieses Podcasts. Woher kommt Paul Greengrass, der Regisseur der Bourne-Filme?
Vielleicht hat er sich gesagt, ich will der nächste Stephen King-Adaptionsmeister werden.
Moment, wir haben noch vorhin auch schon ganz kurz Tony Gilroy.
Ja, erwähnt, stimmt.
Der ja auch einen Bourne-Film gedreht und mehrere geschrieben hat.
Also die heimliche Connection zwischen Bourne-Film und Stephen King. So, was kommt noch? Es wird noch wilder. Darren Aronofsky, vielleicht, der war zumindest im Gespräch, weiß man nicht, ob es noch so ist, aber es soll für Netflix einen Film, eine Filmadaption von Cujo entstehen, der Horrorhund. Und dann als letztes noch Tommyknockers soll auch verfilmt werden. Wurde auch, glaube ich, schon mal verfilmt, ja. Und wird hier aber produziert von James Wan, der auch viel im Horrorgenre gerade rumproduziert. Damit sind wir jetzt aber wirklich durch mit unserem Stephen King Podcast, der gefühlt so lang und abschweifend war wie ein guter Stephen King Roman.
Ja.
Nicht ganz so viel wie S, aber... schon nah dran. Erstmal vielen lieben Dank, Matthias, dass du...
Ja, gerne, dass du mich hier als Stephen King Noob eingeladen hast überhaupt.
Jetzt etwas weniger Noob.
Ja.
Und natürlich auch an euch ein großer Dank fürs Zuhören. Und damit sage ich, habt einen wundervollen Tag und streamt was Schönes. Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.